Silja hatte Matthias gepredigt. Und zwar über einige starke Frauen aus der Bibel. Und das ist ein Thema, über das man in unseren Kreisen leicht hinwegsieht. Ja, hier und da unterhält man sich über eine Frau, wie das so ist, aber so richtig so ein Predigtthema ist das nicht. Da hat der Matthias über einige Frauen gepredigt und die haben mich so im Nachhinein noch ein bisschen beschäftigt. Und eine von diesen Frauen, das war die Jochebed, die Mutter von Moses. Und in diesem Zusammenhang hat er dann auch gesprochen von einigen Hebammen zu der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnen könnt. Mir ist das nachgegangen und ich habe mich daraufhin mal so ein bisschen mit dieser Situation damals beschäftigt. Stichwort ziviler Ungehorsam. Die Hebammen mussten alle männlichen Kinder abliefern. Die wurden im Nil ertränkt. Die Eltern haben einen sehr starken Glauben entwickelt, indem sie dieses Kind zunächst versteckt haben und dann hinterher im Nil ausgesetzt haben, in dem Kästchen, in der Arche. Es gibt zwei Begriffe für die Arche, das ist einmal das Kästchen und die wirkliche Arche. Das ist halt dieser Glaube und diese Situation, wie sie damals gewesen ist und dann das Leben Moses. Das hat mich dazu bewogen, mich mit diesem Thema etwas zu beschäftigen. Moses ist für mich sowieso schon seit langem, solange ich denken kann, eine der faszinierendsten Persönlichkeiten in der Bibel. Und tatsächlich können wir sagen, dass zwischen Moses dramatischer Geburt und seinem nicht weniger dramatischen und wirklich ergreifenden Ende ein hochinteressantes Leben liegt. Ein Leben bestehend aus Höhen und Tiefen, aus schönen Augenblicken und auch aus ganz furchtbaren Augenblicken. Ein Leben voller Glauben, aber auch ein Leben voller Zweifel. Und vor allen Dingen, es war ein Leben mit Gott. Und es ist so faszinierend, wenn man diesen Mann sieht, dass dann Gott von ihm sagt, ich rede mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann habe ich mich gefragt, ob dieser Mann mir und vielleicht uns als Vorbild dienen könnte. Denn er hat ja immerhin so rund 3200 Jahre vor uns gelebt, also in der Jungsteinzeit, unter ganz anderen Umständen, wie wir sie heute haben. Und da mag die Frage vielleicht angebracht sein, ja, kann denn so ein Mann aus so einer ganz anderen Zeit noch uns noch etwas geben? Kann er uns etwas mitgeben? Und ich möchte es sofort sagen, ja, er kann. Und er kann wirklich sehr viel. Es geht gar nicht darum, dass wir ein Leben von Mose nacheifern in der Form, dass wir jetzt auch ein großer Anführer des Volkes sein wollen oder vielleicht sogar ein Prophet, einer der größten Propheten, die es auf diese Erde gegeben hat. Das sollten wir nicht, das ist unmöglich. Und das muss nicht unser Anspruch sein, schaffen wir auch wahrscheinlich kaum. Aber sein Leben, und in diesem Leben kam ja sein so total widersprüchlicher Charakter raus, kam zur Geltung. Sein Leben, das kann uns als Vorbild dienen. Und ich denke nicht nur als Vorbild, sondern es kann uns dienen erst recht als Ansporn und als Ermutigung. Wenn wir Moses Leben in so einer Art Zeitraffer mal kennenlernen wollen, dann müssen wir uns seinen Psalm ansehen, der uns bekannt ist als der Psalm 90. Es wäre für mich interessant zu wissen, in welchem Alter er diesen Psalm geschrieben hat. Ich gehe persönlich für mich davon aus, dass er den ungefähr geschrieben hat, als er 70 war, 75 Jahre, als er mit seinem Ende rechnete und als er noch überhaupt nicht ahnen konnte, was Gott mit ihm vorhatte. Denn jetzt schreibt er ja in diesem Psalm, unser Leben wird 70 und wenn wir Glück gehabt haben, 80 Jahre. Also ich denke mal, er war da am Ende dieses Lebens. Ja, und dann hält er Rückschau und dann sieht er Gott in diesem Psalm als den Allmächtigen, als den Ewigen. Und demgegenüber sieht er seine eigene Endlichkeit und seine Vergänglichkeit. Und er sieht Gottes Größe und dagegen sieht er seine Winzigkeit. Er sieht Gott auf der einen Seite als den unbestechlich Gerechten und auf der anderen Seite sieht er dann den Schuldigen und den sündhaften Menschen. Und demgegenüber sieht er dann nicht nur Gott als den Gerechten, sondern auch als den unverständlich Barmherzigen. Und dann geht er hin und appelliert an diese Barmherzigkeit Gottes. Er sieht den ewigen Gott und auf der anderen Seite seine maximal 80 Jahre, die ein Hauch sind, in seiner eigenen Wahrnehmung. Auf die Zahlen müssen wir gleich nochmal zurückkommen. Und das für uns aus diesem Psalm Interessante und Lehrreiche ist, dass Moses nun, nachdem er diese Gegensätze sieht und wahrnimmt, nicht an diesen Gegensätzen verzweifelt, sondern dass er im Gegenteil hergeht und sagt, ja Gott, ich habe aber den Mut und ich wende mich mit Bitten an dich, die für uns so richtig toll sind. Da geht er her und bittet Gott in den ersten Versen um Umkehr und Erbarmen. Dann geht er her und bittet Gott um Sättigung mit Gnade. Was für eine Bitte. Sättige mich mit Gnade. Er sagt Gott quasi, tu das doch bitte an mir. Dann geht er her und bittet ihn um Verrechnung von Leid und von Freude. Gott, du hast mir so viel Leid zugefügt. Jetzt bitte, will ich von dir Freude haben. Was für ein Mut, sowas zu sagen. Dann bittet er um Gottes Freundlichkeit. Und zum Schluss, und das ist jetzt so ein bisschen was meinem zunehmenden Alter geschuldet, geht er her und sagt, Herr, segne doch das Werk unserer Hände. Segne das Werk meiner Hände. Da war er 75 Jahre alt, da war er vielleicht 80 Jahre alt und hat gar nicht gedacht, mein Leben ist vielleicht vorbei. Ja gut, hat er ein bisschen mit gerechnet, aber dann hat er gesagt, Herr, segne das, was ich tue. Und das ist keine Bitte, die irgendwie rein theoretisch ist. Und ich möchte dazu einen Vers aus dem 1. Korintherbrief lesen, aus 1. Korinther 15, den Vers 58, da kommt im Prinzip das Gleiche raus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Seid tätig im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Was für eine Zusage. Den Herrn bitten dürfen, segne das Werk meiner Hände. Und dann zu hören, das Werk deiner Hände wird nicht umsonst sein. Gott wird es belohnen. Ich finde das eine ganz tolle und ermunternde Zusage. Und er bittet das jetzt nicht etwa halbherzig und so halb im Glauben, ohne den richtigen Glauben, sondern er bittet das voller Vertrauen. Und zwar deswegen, weil er Gott kennt, sehr gut kennt. Weil er Gottes Herz voller Liebe kennengelernt hat. Und er nimmt Gott beim Wort. Wirklich und wahrhaftig, wortwörtlich beim Wort. Das ist Glaube. Und ich habe mich da gefragt, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, kann uns dieser Mann auch sagen, habe ich den Mut, haben wir den Mut, angesichts Gottes Größe mit unseren anscheinend so kleinen, unwichtigen und unbedeutenden Fragen, Sorgen und Problemen zu Gott zu kommen? Haben wir den Mut, ihm, dem Ewigen, unser kleines Herz auszuschütten? Wenn wir darüber nachdenken und wir haben eben die Fürbitten gehört, dann wissen wir, unsere Bitten sind nicht klein, unsere Herzen sind nicht klein, sondern Gott sieht sie als groß an, weil er sie kennt. Und deswegen haben wir den Mut und müssen wir den Mut haben, damit ohne Vorbehalte zu Gott zu kommen. Das ist also die erste Parallele, die wir ziehen können. So wie Moses Gott kannte, können auch wir Gott kennen. Und wir können einen draufsetzen, wir kennen Gott besser, viel besser als Moses. Denn Gott ist nicht nur unser Gott, er ist auch unser Vater. Und so wie der Moses sich selbst erkannt hat in dem Psalm 90, so kennen wir uns auch. Denn wir können in den Spiegel gucken, der uns ganz klar sagt, wer wir sind, und das ist Gottes Wort. Aber da können wir reingucken, ohne Angst zu haben. Und so wie der Moses nicht aufgegeben hat, Zeit seines Lebens mit Gott zu ringen und ihn zu bitten um alles Mögliche, kommen wir vielleicht noch drauf. Wie er sich immer wieder voll Vertrauen an Gott wandte, so dürfen und so müssen wir das auch tun. Gott ist der gleiche, damals vor 3200 Jahren und heute. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer sehr viel tieferen, näheren Beziehung zu Gott, als Moses je war, nämlich durch unseren Herrn Jesus. Das darf kein Kopfkissen sein, kein Kopfwissen sein, das müssen wir glauben, das müssen wir annehmen und dann müssen wir das tun. Dann gibt es eine zweite Parallele im Leben Moses, die wir versuchen können, an uns anzulegen. Nämlich die Frage, wo lebte denn Moses damals? Wie war die Gesellschaft? Wie war das Umfeld? Wie tickten die Menschen damals? Wie dachten die und wie handelten sie? Und wie ist das heute? Gibt es da Gemeinschaften? Können wir da aus der Reaktion Moses für uns Lehren ziehen, Parallelen ziehen? Wenn man den Forschungen Glauben schenken darf, und ich beziehe mich jetzt hier auf Ausarbeitungen in der Wuppertaler Studienbibel, dann wurde Moses etwa 1280 vor Christus zur Zeit des Pharaos Sethos geboren, Sethos der Erste. Namen sind Schall und Rauch. Aber mit diesem Pharao fing nachweislich der Auf- und der Ausbau von Städten an. So, und das passt jetzt wieder zum Frondienst der Hebräer, der Israeliten, die dazu die Ziegel liefern mussten. Danach kam der nächste Pharao, das war Ramses II., der wurde im Hinblick auf seine Bautätigkeit auch Pharao der Rekorde genannt. Auch das passt wieder. Ziegel brennen, gibt Gas, immer mehr, immer mehr. Und dann folgte der Pharao Merenptah. Und dieser Pharao hat zum ersten Mal auf einer Stele damals den Begriff, das Wort Israel, meißeln lassen. Daraus können wir Folgendes ziehen. Das ganze Geschehen hat sich tatsächlich historisch entwickelt, hat sich ergeben, ist geschehen. Moses ist keine fiktive Geschichte, die uns als gutes Vorbild hingestellt wird. Und das Dritte, was wir sehen können, wenn da diese Stele war, dann war der Pharao in den sozialen Medien seiner Zeit schwer unterwegs. Guckt mal, was ich alles kann und wer ich bin. Also die erste, eine weitere Parallele. Man macht auf sich aufmerksam. Die Regierungszeit dieses Pharaos ist dann auch wohl der Auszug aus Ägypten gefallen. Es war also damals eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte. Es brummte in Ägypten. Die obersten 10.000, die haben ihr Geld gezeigt, ihren Einfluss, ihre Macht, durch ganz prächtige Grabstätten, durch Monumentalstelen. Und die haben Götter, Tempel gebaut, die sprengen jede Vorstellung. Ich hatte das Glück, da zu sein, mir das anzusehen, und nach den vielen tausend Jahren sind die immer noch wahnsinnig beeindruckend. Also auf der einen Seite zeigte man, was man hatte, nämlich Erfolg und Geld, Öffentlichkeit, ganz wie heute. Götter waren allgegenwärtig, auch wie heute, wenn auch die Tempel und die Götter anders aussehen. Und auf der anderen Seite, da gab es diese bittere Armut der Bauern und der Arbeiter. Und da gab es die Unterdrückten, die Entrechteten und versklavten Hebräer, die den Nachschub für die Bautätigkeit bringen mussten. Das ist das Umfeld gewesen, in dem Moses aufgewachsen ist und in dem er seine ersten 40 Jahre verbrachte. Ja, ich glaube schon, dass wir Parallelen ziehen können zur Umwelt Moses und zu unserer Umwelt. Der Moses selbst hat in diesen 40 Jahren am Hof des Pharao eine erstklassige Ausbildung genossen. Apostelgeschichte 27 sagt uns dazu, dass er unterwiesen worden ist in aller Weisheit der Ägypter, dass er mächtig in Werken und Worten war. Wenn er steht mächtig in Worten, dann fangen wir ja schon an, die Ohren zu spitzen. Der Moses selbst sagt von sich, ich kann nicht reden. Hat er wohl was falsch verstanden oder anders gemeint? Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Man weiß aus der Geschichte, dass zu der damaligen Zeit hebräische Menschen zu Schreibern ausgebildet worden sind. Die mussten dann den Frondienst beaufsichtigen und dokumentieren. Das waren also so eine Art Buchhalter. Wenn Moses diese Ausbildung auch genossen hat, und davon können wir auch ausgehen, dann hat Gott dafür gesorgt in dieser Zeit, dass er erstens gelernt hat zu organisieren und zweitens, was noch wichtiger war, er hat gelernt zu schreiben. Und da konnte Gott ihm die 5 Bücher Moses und diesen Psalm diktieren. Wir sehen also, und auch das können wir auf uns anwenden, Gott hat die Dinge jederzeit im Griff. Auch wenn er weit weg scheint, auch wenn er nicht dabei zu sein scheint. Und Gott nutzt die Umstände so, wie er sie vorgegeben hat und wie er sie vorgesehen hat. Es mag sein, dass das alles zufällig erscheint, ist es aber nicht. Nein, es ist Gottes Absicht. Und genau diese Absicht setzt Gott auch so um, wie er das möchte. Das können wir aus der Geschichte lesen und für uns mitnehmen. Können wir aus der Geschichte lernen. Wir können sagen, alles, aber auch restlos alles ist in Gottes Hand und kommt von ihm. In diese ersten 40 Jahre, am Ende dieser ersten 40 Jahre, ereignet sich der erste Bruch in der Biografie Moses. Eines Tages verlässt Moses die prächtige Umgebung des Palastes. Er geht aus dieser Blase der Macht, des Luxus und der Pracht heraus. Gott hat es ihm ins Herz gegeben, mal nach seinen Volksgenossen zu gucken. Ob er das so gewusst hat? Keine Ahnung. Er hat bestimmt nicht viel von denen mitbekommen, außer der Buchhaltungsaufgabe, und aber dann ist er wieder in den Palast zurückgegangen. Aber er hatte es im Herzen, nach seinen Brüdern zu schauen. Egal, wie groß die Unterschiede in ihrem Leben waren, sie waren seine Brüder gewesen. Er hatte sie nicht vergessen. Er hatte sie nicht vergessen und auch nicht seine Herkunft. Und da hat er mitgekriegt, wie diese Hebräer behandelt wurden. Ein ägyptischer Mann schlug einen der entrechteten Israeliten. Er hat ihn erschlagen. Moses war zu der Zeit wohl noch ziemlich hitzig und heißblütig. Und auch später lesen wir, wenn er das Volk führt, sehr häufig davon, dass Moses eine sehr kurze Zündschnur hatte und schnell mal in die Luft ging. Jedenfalls, er sah sich um, sah die Gelegenheit als günstig an. Es hatte nämlich keiner zugeguckt. Und dann hat er den Ägypter kurzerhand erschlagen. Damit war die Angelegenheit für ihn erledigt. Nee, war sie nicht. In 2. Mose 13, in 2. Mose 2 lesen wir, dass Moses fliehen musste. Und er musste fliehen nach Midian. Midian können wir verorten in der Küstengegend des heutigen Saudi-Arabiens. Also der musste eine ganz schön lange Strecke abhauen. Wir lesen in der Bibel, dass er hinter der Wüste war. Einsamer kann es nicht sein. In der Wüste ist schon einsam genug. Einen größeren Gegensatz und einen größeren Bruch können wir uns kaum vorstellen. Und auch in unserem Leben, das manchmal so ruhig dahin plätschert, geschehen Brüche. Da werden wir aus unserer gewohnten und angenehmen Lebens- und Alltagssituation, aus unserem Trott rausgerissen und Gott schickt uns in die Wüste. Und dann ist es für uns eine Herausforderung, das anzunehmen. Aber Gottes Ziel mit Moses war ein gutes und Gottes Ziel mit uns wird ein gutes sein, wenn er uns sowas zustoßen lässt. Nach diesen 40 Jahren fängt ein zweiter Abschnitt im Leben Moses an, mit dem er wohl so nie gerechnet hatte. Er war ja, wir erinnern uns an Psalm 90, von ca. 80 Jahren Lebenszeit ausgegangen. Mit 40 Jahren musste er fliehen und dann hat er 40 weitere Jahre als Hirte gearbeitet. 40 Jahre in der rauen und einsamen Wüste als Hirte. Er war nicht ganz allein mit seinen Tieren. Er hatte Familie, er hat geheiratet, er hatte Kinder. Er hatte seinen Schwiegervater, den Priester. Also er war nicht ganz allein, aber er war völlig woanders gegenüber seinen ersten 40 Jahren. Und da können wir sagen, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und so war es damals und so wird es immer sein. Jetzt machen wir mal ganz kurz einen kleinen Gedankensprung und erinnern uns an das Ende von Moses, an seinen Tod. Er hat ja gesagt, mit 80 Jahren ist Feierabend. Als Moses 120 war, jetzt ist er 80, kommen noch 40 Jahre, da kriegt er von Gott den Auftrag, steige auf den Berg. Ich habe vor kurzem in einem Buch gelesen, diesen Pfad gibt es immer noch auf dem Berg Nebo. Das sind 900 Höhenmeter und das sind 15 Kilometer Trampelpfad. Und das sind mehr als 23 Grad Temperatur, das sind eher 33 und 38 Grad, vielleicht noch mehr. Geh auf den Berg, sagt Gott zu dem 120-Jährigen. Das war eine Herausforderung. Und er ist da hingegangen. Und dann stirbt er und er wird von Gott selbst begraben. Und das ist für mich das Faszinierende. Warum hat Gott diesen Mann da begraben? Warum? Ich komme für mich zu einem Schluss. Wenn Moses in der Mitte seines Volkes gestorben wäre und die Menschen hätten ihn gesehen, dann hätten sie ihm ein riesiges Mausoleum gebaut. Und da wären heute die Christen, die Muslime und die Juden. Und sie würden sich um dieses Mausoleum kloppen. Und sie würden nie an den denken, der da so ein tolles Leben gehabt hat. Gott hat ihn auf die Seite genommen und Gott hat ihn beerdigt. Und war damit Schluss? 1200 Jahre später lebt Moses immer noch. Wir sehen ihn auf dem Berg der Verklärung. Mit 80 Jahren ist Schluss. Nein. Schluss ist dann, wenn Gott es will. Und Gott wollte noch lange nicht. Gottes Wege und Gottes Pläne mit uns sind oft anders, als wir es uns vorstellen. Aber sie sind immer gut, ich habe es schon mal gesagt. Am Ende seines Psalms hat Moses ja gebetet, segne das Werk meiner Hände. Und wie sehr hat Gott dieses Werk gesegnet? Viel mehr, als Moses sich vorstellen konnte. Er hat ihn überreich gesegnet. Und ich hoffe und wünsche für mich und für euch, dass wir diese Erfahrung des Gesegnetwerdens immer wieder machen. Das dürfen wir, indem wir mit unverschämten Bitten zu Gott kommen. Und jetzt möchte ich noch auf 4 Begebenheiten eingehen, die ich mal rausgepickt habe aus dem Leben Moses. Die sind nicht chronologisch, aber die können wir uns ansehen. Und ich denke, dass wir aus diesen 4 Begebenheiten ein bisschen was für uns mitnehmen können. Das sind erstens die Berufung Moses in den Dienst, lesen wir in 2. Mose 3 und 4. Dann zweitens ist es das Gebet Moses für sein Volk im Kampf gegen Amalek, 2. Mose 17. Dann drittens haben wir den Ungehorsam Moses und die schlimmen Folgen in 2. Mose 17 und in 4. Mose 20. Und viertens die ganz große Bitte Moses an Gott. Die Berufung Moses zum Dienst, die kennen wir als die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Wie gesagt, 40 Jahre lang war der Moses jetzt in der Wüste, hatte die Schafe gehütet und die Ziegen seines Schwiegervaters. Er war vorher Prinz und jetzt hatte er einen der verachtenswertesten Jobs, die man in den Augen der Ägypter überhaupt haben darf. Und während dieser 40 Jahre lang hatte Moses gelernt, demütig zu sein. Die Bibel sagt von ihm, er war demütiger als alle Menschen auf der Erde. Das wird bezeugt, obwohl wir in seinem Leben in manchen Situationen wirklich nichts davon verspüren. Aus dem stolzen Prinzen mit einer super Karriere vor sich war ein verachteter Hirte geworden. Wir lesen mal ganz kurz eben Hebräer 24, was das in Moses gemacht hat oder wie er das empfunden hat. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Moses musste sich entscheiden. Und er hat sich entschieden für das augenscheinlich Schlechtere. Dann ist er da in der Wüste mit seiner Herde unterwegs und eines Tages sieht er ein Phänomen. Da brennt ein Dornbusch. Es war jetzt nicht so sehr das Wunder, dass der Dornbusch brannte. Das konnte man öfter sehen. Und es gibt in der Wüste Pflanzen mit ölhaltigen Blättern, die anfangen zu brennen, wenn die Sonne drauf knallt, irgendwann mal. Das war nicht das Wunder. Was das Wunder war, war, dass der Dornbusch nicht verbrannte. Dadurch ist Moses neugierig geworden. Und da tritt er näher. Und ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn Moses hier weitergegangen wäre? Ja, brennt, habe ich schon mal eher gesehen. Hätte Gott ihn dann rufen können? Ich habe mich gefragt, welche Anlässe braucht Gott, um mich, um uns in einen Dienst, in seinen Dienst zu rufen? Sind wir gleichgültig, abgestumpft, desinteressiert? Überhören wir seinen Ruf, bewusst vielleicht oder unbewusst? Wann hat Gott mich zum letzten Mal angesprochen, angerufen, etwas für ihn zu tun? Wie habe ich da reagiert? Moses hat hingehört, er ist aufmerksam gewesen, er ist näher getreten und dann kriegt er einen Riesenauftrag von Gott. Befreie mein Volk. Hatte 40 Jahre vorher schon mal versucht, da ist er schiefgegangen, als er den Ägypter totgeschlagen hatte. Da hat er nämlich aus eigener Weisung gehandelt und nicht Gott gefragt. Das sollten wir uns zur Warnung sein lassen. Moses handelte aus guten Motiven, ganz bestimmt. Aber in diesem Moment handelte er ohne Gottes Auftrag und damit handelte er falsch. 40 Jahre warten bis zum nächsten Auftrag, das ist eine wirklich lange Zeit. Lasst uns, und damit meine ich mich persönlich und vielleicht auch uns als Gemeinde, auf Gottes Zeichen warten. Lasst es uns mit Gebet und mit Geduld erwarten. Dann können wir nämlich erst sicher sein, tatsächlich im Auftrag Gottes und unter seinem Segen losmarschieren zu können. Da brauchen wir einen langen Atem, hoffentlich nicht immer 40 Jahre. Aber jetzt, nach dieser langen Zeit, ist Moses in Gottes Augen zubereitet. Wie lange fragen wir uns vielleicht manchmal schon, und die Frage stelle ich mir selbst, wann und was kann ich für Gott tun? Was tue ich, Wenn ich keinen konkreten Auftrag von Gott bekomme oder das nicht wahrnehme, wenn ich was überhöre. Was tue ich, wenn ich warte und warte? Gebe ich dann irgendwann auf? Aber die andere Frage, was tue ich denn, wenn Gott mir tatsächlich einen Auftrag gibt? Moses hört den Auftrag und er stellt diesem Auftrag 4 Argumente, vielleicht auch Fragen gegenüber, aus denen hervorgeht, dass er sich drücken will. Kommt mir so bekannt vor. Die erste Frage, die Moses stellt, wer bin ich denn? Die zweite Frage, die er stellt, ist, und wer bist du? Und dann kommt er mit dem Argument und sagt, die glauben mir sowieso nicht. Mit anderen Worten, ich bin nicht der Richtige. Und dann kommt das vierte, das schlimmste Argument, ich kann nicht reden. Oder auf Deutsch, ich will nicht, such dir einen anderen. Ich kenne diese Fragen, diese Vorwürfe, ich kenne diese Argumente. Ich verstecke mich oft dahinter, zu oft, um manchmal Gottes Ruf bzw. Auftrag auszuweichen, ich weiß es nicht. Eins aber weiß ich, Gott ist gnädig und Gott ist geduldig. Auf alle diese Einwände und Fragen reagiert Gott in ermunternder und aufbauender Weise. Er schimpft nämlich überhaupt nicht mit Moses, und das würde er auch nicht mit uns tun. Auf die Frage von Mose, wer bin ich denn überhaupt, geht Gott erst gar nicht ein. Er sagt, ich werde bei dir sein. Das genügt. Gott ist wichtig, nicht wir. Die Frage, wer bist du denn überhaupt, die drückt ja irgendwie unausgesprochen einen gewissen Zweifel aus. Damit will er doch sagen, bist du Gott wirklich so mächtig? Bist du mächtiger wie der Pharao? Bist du mächtiger als die Mächtigen heutzutage? Kann ich dir, Gott, wirklich rückhaltlos vertrauen? Lässt du mich auch nicht im Stich, wenn der Tag auf hart kommt? Wirst du mich dann auch retten, wenn du mich gerufen hast? Und auf diese Frage kriegt Moses eine zunächst etwas kryptische Antwort. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Ja, was können wir denn mit so einer Aussage, mit so einer Antwort anfangen? Vielleicht hilft uns Offenbarung 1, Vers 4 weiter. Da wird dieser Ich Bin beschrieben als der, der ist und der da war und der da kommt. Oder in Vers 17 von Offenbarung 1. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Also Gott beschreibt sich in diesem Moment als der Gegenwärtige, als der Beständige, als der Gott der Zukunft und als der Gott, der zuhört. Damit darf jeder Zweifel beseitigt sein. Gott ist bei uns als eben dieser unfassbare und dann doch wieder so nahe Gott. Die Frage nach dem Wer bist du, dürfen wir Gläubige mit einer Stelle aus Römer 8 beantworten. Ich bin überzeugt, heißt es da, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Gott. Dann kommt der dritte Einwand. Sie werden mir nicht glauben. Das ist nachvollziehbar. Da kommt so ein Mann aus der Wüste zurück und sagt, lass mein Volk frei. Das würde weder der Pharao glauben, noch seine eigenen Volksbrüder. Und diese Frage beantwortet Gott sofort, indem er an Moses 3 Wunder tut. Damit könnte diese Frage eigentlich auch beantwortet sein, aber das ist für uns heute nicht so ganz einfach, denn Gott tut diese offensichtlichen Wunder eher selten. Aber dann stellt sich für uns die Frage, wie werden wir zu glaubhaften Zeugen? Und ich denke, dadurch, und ich denke durch unser Leben und dadurch, dass wir Gottes Geist in uns wirken lassen. So werden wir zu glaubhaften Zeugen. Es ist uns zugesagt, dass der Geist Gottes uns hilft und uns alles sagen wird und alles zeigen wird, was wir brauchen. Das braucht wieder Glauben. Und den müssen wir zulassen. Denn Moses selbst hat oft gezaudert und gezweifelt. Und dann hat Gott ihm geholfen. Sollte das bei uns anders sein? Ich denke nicht. Aber um glaubhaft und überzeugend zu sein, muss von unserer Seite geschehen, dass wir so leben, so reden und so handeln und so denken. Und zwar nicht nur mal 5 Minuten irgendwann am Tag, sondern unser Leben muss davon geprägt sein. Und das ist für mich extrem herausfordernd. Und dann kommt der letzte Einwand. Schick doch, wen du willst. Ich nicht. Ich kann nicht reden. Und der ist mir am verständlichsten und kommt mir auch am nächsten. Ich habe oft so reagiert, wenn Gott mir einen Auftrag gegeben hatte oder wenn ich das Gefühl hatte, hier gibt mir Gott etwas zu tun. Aus meiner Komfortzone rauszugehen, Mühe und Aufwand auf mich zu nehmen, eventuell sogar Unverständnis zu erhalten oder Gegenwind zu verspüren, das alles macht mir wenig bis gar keinen Spaß. Schick doch, wen du willst, aber nicht mich. Wie schnell hat man diese Reaktion ausgesprochen? Und dann ist es begreiflich, in gewisser Weise begreiflich, dass Gott in dem Moment, bei diesem Argument, zornig wird. Er degradiert Moses. Er sagt, gut, du kannst dich reden, ich gebe den anderen. Da hat Moses sich selbst um den Lohn gebracht, verständlicherweise. Aber trotzdem, Gott ist in dem Moment zornig und auf der anderen Seite wieder so unbegreiflich geduldig und gnädig. Moses kriegt die Hilfe. Und wie Gott in diesem Gespräch mit Moses umgeht, das ist eine wunderschöne Illustration seiner Gnade dem Menschen gegenüber. Ruft Gott dich und mich? Ruft Gott uns als Gemeinde? Wie antworten wir? Eins dürfen wir sicher sein, wenn er uns ruft. Gott, der größer ist als alle und alles, der ist unfassbar gnädig, geduldig und treu und er tut genau das, was er mit uns tun muss und wir dürfen bei ihm sicher sein. Noch ein Wort zu dem Begriff, ich kann nicht reden. Da gibt es ja viele Menschen, die sagen, Moses hat gestottert. Da kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Moses vor dem Volk stand oder auch später den Segen aussprach oder seine große prophetische Schau im 5. Buch Mose schreibt, dann glaube ich nicht, dass er gestottert hat. Das hätte er albern ausgesehen. Der wäre nie zu Ende gekommen. Ich kenne einen Stotterer, dem will man immer nachhelfen mit Worten. Nein. Ich glaube, Moses hat ganz einfach gesagt, ich kann nicht mehr so reden, wie ich es gelernt habe. Ich habe die Sprache der Diplomaten gelernt, 40 Jahre lang, und diese Sprache will ich nicht mehr. Ich spreche das aus, ich kann das aussprechen, was ich hier hinter der Wüste gelernt habe. Und das ist mit wenigen Worten die Wahrheit sagen. So denke ich, hat Moses das gemeint. Und deswegen denke ich, heißt das auch so in der Apostelgeschichte, dass er dann mächtig war in Worten und Werken. Kommen wir jetzt zur zweiten Stelle, nämlich dem Kampf Israels gegen Amalek. Vorher machen. Lesen wir 2. Mose 17. Amalek war ein Nachfahre Esaus und damit ein Verwandter des Volkes Israel. Aber es hatte, wie das bei Verwandten manchmal so der Fall ist, keine guten Absichten für Israel im Sinn. Und so steht Amalek einerseits für den Teufel, für den Widersacher, der uns, Gottes Kinder, Gottes Volk, schwächen will und schwächt, wo immer es kann. Aber andererseits steht Amalek auch für die Sünde, die in uns selbst immer noch wohnt und die uns auch manchmal straucheln lässt. Amalek ist also Kampf gegen innere und äußere Widerstände, Kampf gegen Anfechtung von außen und von innen. Und wie der Teufel das so weiß und tut, kommt er an dieser Stelle ausgerechnet in einem Moment, wo Israel kein Wasser hat, wo sie durstig waren. Und Durst zu haben, bringt einen in einen körperlich und seelisch schlechten Zustand. Typisch Teufel. Er weiß, wann und aus welchen Gründen wir angreifbar sind und dann kommt er. Aber in einer solchen Situation ist es gut, einen Moses zu haben. Denn während das Volk kämpft, geht er auf den Berg, um dort die Hände zu heben. Es wird an der Stelle nicht ausdrücklich gesagt, dass Moses betete, aber wir dürfen davon ausgehen, dass er die ganze Zeit gebetet hat. Er war auf dem Berg, er war in der Nähe Gottes auf der einen Seite, aber er war auch auf dem Berg, damit er von seinen Leuten gesehen wurde. Und die da unten kämpfen mussten, die haben das ganz schnell gemerkt. Wenn Moses die Hände erhoben hatte, dann ging es vorwärts. Dann war der Sieg nahe. Und wenn die Hände runtergesunken waren, dann gab es Schwierigkeiten und Niederlage. Ich habe mich gefragt, wie oft haben die wohl nach hinten geguckt und sich den Moses angesehen? Dann waren sie entweder ermutigt und es ging mit neuem Schwung drauf, oder sie waren entmutigt und warteten auf die Niederlage. Und welche Verantwortung hat in dem Moment auf dem Moses gelegen? Es hing ja quasi alles von ihm ab. Aber das hat er gewusst. Und deswegen hat er unentwegt, hat er den ganzen Tag lang in dieser Hitze, in dieser Anspannung die Hände zum Gebet erhoben. Er wusste um seine Verantwortung, alles hing von ihm ab. Und er hat sich dazu Hilfe geholt. Er hat sich helfen lassen. Seine beiden Begleiter haben ihn den ganzen Tag über gestützt und unterstützt. Ich möchte diese Situation deuten als ein Beispiel für die Wichtigkeit des Betens. Es wird uns nämlich hier deutlich, wie wichtig das Gebet ist, welche bewusste Willensentscheidung und Ausdauer Beten manchmal erfordert. Diese Geschichte illustriert uns, dass wir selbst beten müssen und dass wir Beter brauchen, die für uns und mit uns beten. Und wir sind in dieser Situation nicht als Einzelne gefordert, natürlich auch als Einzelne, aber auch als Einzelne, als Kleingruppe, als Gemeinde. Frage, wie wichtig ist uns die Gebetsstunde? Wir alle wissen, dass sie nicht vollkommen ist und dass es da einiges dran zu verbessern wäre, um sie attraktiver zu machen. Aber das sind eher Äußerlichkeiten. Ich denke, wir sollen und müssen wieder ein Gefühl für die Bedeutung des gemeinsamen Betens erhalten. Wie ermutigt werden die Kämpfer gewesen sein, die Männer von Moses, wenn sie sich umschauten und den betenden Moses mit seinen Helfern gesehen haben? Wie ermutigend muss es sein für uns und ist es auch? Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man weiß, dass es Geschwister gibt, dass es eine Gemeinde gibt, die betet, die mit einem betet, die für einen betet, das ist ein Geschenk, das kann man in seinem Wert kaum erfassen. Wir müssen um Beter wissen, möchte ich noch einmal sagen, und wir müssen Beter sein oder es wieder werden. Denn wenn das so ist, dann hat der Teufel, kann er machen, was er will, keine Chance. Denn durch Moses standhaftes und anhaltendes Gebet hat Israel gesiegt. Und wir selbst haben ja auch die Zusage von unserem Herrn, dass das anhaltende, also das nicht sporadische, sondern das anhaltende Gebet eines Gläubigen viel vermag. Also, wir sehen uns am Mittwoch. Dritte Begebenheit, der Ungehorsam Moses und seine schlimmen Folgen oder Gewohnheiten sind nicht immer gut. Was war da passiert? Israel war in der Wüste ohne Wasser. Wir stellen uns vor, 600.000 Männer plus Frauen und Kinder, also circa 2 Millionen Leute, plus eine Unmenge von Vieh. Eine logistische Riesenleistung. Das war an einem Ort namens Rephidim. Auf Gottes Anordnung hin sollte Moses mit seinem Stab den Felsen schlagen. Aus dem würde Wasser in ausreichender Menge für alle hervorkommen. Moses befolgt den Befehl Gottes und tatsächlich, es passierte so, es kam Wasser. Alles war wieder gut, für eine Zeit lang. Dann kommt nach einer gewissen Zeit Israel in eine ähnliche Situation, diesmal in Kadesh Meribah, lesen wir in 4. Mose 20. Da war auch wieder kein Wasser. Und wieder kommt das Gemurre und Gemurmel aus dem Volk, die Anklagen, das Murren gegen Moses. Verständlich? Auf der einen Seite nicht. Moses tut in dem Moment das einzig Richtige. Er bringt sein Problem vor Gott. Und es ist nicht so, dass Gott jetzt in diesem Moment überrascht war, ach, ihr habt kein Wasser. Nee, Gott wusste ganz genau, wie es um sein Volk stand. Aber er hatte eine spezielle Anweisung an Moses, mit dem er dem Volk seine Herrlichkeit und seine Macht demonstrieren wollte. Denn diesmal sollte Moses den Felsen nicht schlagen, sondern er sollte mit ihm sprechen. Und jetzt kommt wieder die kurze Zündschnur von Moses. Der steht da vorne und spricht vor dem Volk von sich selbst, werden wir für euch Wasser aus dem Felsen springen? Nee, Gott hatte gesagt, ich tue das, nicht du. Diese Frage, werden wir für euch Wasser aus dem Felsen bringen, die war falsch, die war anmaßend. Wenn wir auch nachvollziehen können, dass er sie in dieser Situation im Zorn gesprochen hat. Und dann macht Moses den Fehler, er schlägt den Felsen wieder, er spricht nicht mit ihm. Er schlägt den Felsen, das hat ja schon mal geklappt. Und was war das Ergebnis hier? Wasser war da. Ja, Gott ist gnädig. Aber Moses selbst hat sich um den Lohn seiner Mühe gebracht. Einmal was getan, was er nicht tun sollte. Und Gott musste ihn bremsen. Wie traurig ist das? Moses hat sich zerkriegt mit dem Volk und dann durfte er nicht mit in das Land rein. Deswegen, ja, Gott hat ihn reich belohnt. Aber Moses hat Gottes Heiligkeit außer Acht gelassen, nur für einen Moment. Ist das was für uns? Jein. Gott ist gnädig. Aber Gott ist auch unser liebender Vater unser liebender und unser lieber Vater. Aber wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, dass Gott von sich selbst sagt, ich bin ein verzehrendes Feuer. Gott ist immer noch heilig. Das dürfen wir nicht unter den Tisch kehren, auch wenn wir das nicht so gerne hören und noch ungerner sagen. Mir persönlich passt das auch nicht, von Gott oft als von einem heiligen Gott zu reden. Aber wir sollen und wir müssen auf das hören, was er uns zu sagen hat. Und das hören wir, indem wir die Bibel lesen. Gott ist geduldig und gnädig und gütig, aber das darf uns nicht zum Ungehorsam und zur Gleichgültigkeit verleiten. Gott wird uns auf seine Weise und zu seiner Zeit zur Rechenschaft ziehen und uns demnächst fragen, warum hast du das gemacht? Auf der anderen Seite, Gottes Gebote sind nicht schwer und er hilft uns, sie zu tragen. Also auch hier wieder, wir schaffen das. Jetzt kommen wir zur letzten großen Begebenheit, das ist die Bitte des Moses. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was ich damit meine. Diese Bitte hat mich seit Jahrzehnten, muss ich sagen, fasziniert. Und es hat Momente gegeben, wo ich gesagt habe, das sage ich jetzt auch einfach mal. Wo ich aber auch weiß, eigentlich ist diese Bitte, oder die Ahnung hatte, ob ich es wusste, weiß ich nicht, diese Bitte ist unangemessen und die ist unverschämt. Als Moses den Auftrag kriegt, Israel ins Land zu führen, da erschreckt er. Und das ist nachvollziehbar. Das ist ihm zu viel. Davor hat er Angst. Aber in dieser Situation, nachdem er vorher gesagt hat, such dir einen anderen, ich will nicht, jetzt hatte er sich damit abgefunden, sagte, ja, ich tue das, aber in dieser Situation, wo diese Riesenaufgabe vor ihm stand, dieser Gang ins Ungewisse, der geht er her und sagt zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Oder so laut. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, was für eine Bitte. Ich will sie nicht nur hören, ich will sie nicht nur erfahren, ich will sie nicht mal hier und da mitkriegen, ich will deine Herrlichkeit sehen. Mit anderen Worten, er sagt, ich will sehen, wie du bist und wer du bist. Ich will es sehen und dann genügt mir das. Moses will ein Zeichen dafür, dass er Gnade vor Gott gefunden hat. Aber trotzdem ist seine Bitte nicht maßlos. Er geht in die intimste Gegenwart Gottes mit dieser Bitte. Näher kann Gemeinschaft zwischen Gott und einem Menschen doch eigentlich nicht sein. Aber in diesem Moment will er das. Er hat einen ganz starken Glauben, jetzt will ich das. Dürfen wir das auch? Ja, wir dürfen. Und ich denke sogar, wir sollen. Gott würde sich freuen, wenn wir ihm diese Bitte aussprechen, weil sie ja ein Vertrauen und ein Zutrauen beinhaltet. Was würde passieren, wenn ich regelmäßig sage, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen? Was ist überhaupt Herrlichkeit? Heute Morgen haben wir oft davon gesungen. Ich habe mich immer wieder gefragt, der Begriff Herrlichkeit, der taucht ja an allen möglichen Bibelstellen auf. Was ist Herrlichkeit? Wörtlich übersetzt heißt Herrlichkeit Gewichtung, Bedeutung und lässt sich umschreiben mit Macht, Würde, Majestät, Kraft, Größe, Wunderwirken, Ehre. Gottes Herrlichkeit ist noch mehr. Gottes Herrlichkeit ist seine unverhüllte Schönheit, ist der Lichtglanz seiner Persönlichkeit, ist alles das, was Gott ausmacht. Das ist alles das, was uns zu Anbetungen bringt. Aber auf der anderen Seite, Gottes Herrlichkeit macht auch seine Güte, seine Liebe, seine Geduld und seine Treue aus, seine Hinwendung, seine Zuwendung zu uns. Das will Moses sehen. Was würde passieren, wenn wir unsere erste Stunde am Sonntag beginnen mit der Bitte, also einer wirklich zutiefst ernsten Bitte, Herr, lass uns doch heute mal deine Herrlichkeit richtig sehen. Jeder von uns würde diese Herrlichkeit Gottes anders erleben. Das ist ja bisher auch nicht anders. Aber vielleicht können wir uns mal auf diesen Wunsch einlassen. Ist auch gar nicht schwer. Philippus sagt zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater und dann genügt es uns. Und dann sagt der Herr zu Philippus, jetzt bin ich so lange bei dir und du hast mich immer noch nicht erkannt. Der Vater und ich sind eins. Oder in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir sehen Gottes Herrlichkeit, wenn wir am Sonntag oder wann auch immer auf unseren Herrn sehen. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Wie reagiert Moses Gott nun auf diese Bitte? Das muss man vor dem Hintergrund der damaligen Zeit sehen. Gott sagt zuerst nein. Meine Herrlichkeit, die kannst du nicht sehen. Dann musst du sterben. Ich muss noch eine Grenze ziehen, die du nicht überschreiten darfst. Aber, denken wir wieder an den Berg der Erklärung später, da hat Moses diesen Wunsch erfüllt bekommen. Er hat den Herrn in seiner Herrlichkeit gesehen. Zweitens sagt Gott, statt meiner Herrlichkeit lasse ich meine Güte an dir vorüberziehen. Dann sagt er drittens, ich bestätige mich dir gegenüber mit meinem Namen, ich bin, der ich bin. Da hat das wieder, wie Gott sich seinerzeit ihm vorgestellt hat, das wiederholt er hier. Und viertens sagt er, ich bin gnädig und barmherzig. Also sagt er, sei nicht enttäuscht, wenn ich dir meine Bitte vielleicht nicht so erfüllen kannst, wie du dir das vorstellst. Aber ich zeige dir einen Ort, und das ist wahrscheinlich geografisch gesehen der gleiche Ort, wo Gott damals Elia erschienen ist. Es zeige dir einen Ort, da werde ich dich schützen. Und dann werde ich meine Hand, die ich über dich halte als Schutz, die werde ich wegziehen. Und du darfst meine Herrlichkeit aus der Entfernung sehen, von weit entfernt. Anders geht es nicht. Hat Gott damit dem Moses eine zweitklassige Alternative, ein Ersatzangebot abgegeben? Ich für mich denke, nein, ganz bestimmt nicht. Die Antwort Gottes an Moses zeigt die uns Menschen zugeneigte Seite seiner Herrlichkeit. Und diese uns zugeneigte Herrlichkeit hat seine Erfüllung gefunden in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich selbst kann sagen, wie groß Gottes Güte ist, die er hier an ihm vorübergehen lässt, statt seiner Herrlichkeit. Wie groß Gottes Güte ist, das haben meine Familie und ich erlebt. Und das ist ein Anlass zur Dankbarkeit, zur Anbetung. Und diese Güte macht ihn wirklich herrlich. Diese Erfahrung lässt mich auch den Mut haben, zukünftig öfters noch zu bitten, Herr, zeig mir doch deine Herrlichkeit. Die Zeit ist um. Ich wünsche, dass wir einiges aus Moses Leben mitgenommen haben. Dass wir uns neu motivieren lassen, trotz all unserer Fehler und unserer Schwächen, unser Leben an unserem Gott auszurichten und mit ihm zu gehen. Er selbst wird diesem Wunsch sehr gern nachkommen. Er freut sich darauf und er wird uns nicht im Stich lassen. Ich wünsche mir darüber hinaus aber auch für uns, dass wir alle ihn besser und tiefer kennenlernen. Ich denke, das würde unser Leben verändern. Das würde unser Vertrauen in ihn stärken, unser Lob, unseren Dank und unsere Anbetung mehren. Und das hat er doch so sehr verdient.